der Podcast.
Folge 108, Spezial Sachsen und Thüringen, Elder Freistatesman Bodo Ramelow.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Sonderwahlspezialfolge von Lucke und Hengstmann, dem Politikpodcast mit Augenzwinkern. Nicht in Thüringen, nicht in Sachsen, nein, in Berlin, mir zugeschaltet der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Hallo Tilman, grüß dich.
Hallo Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, ich grüße dich ebenfalls.
So, wir haben das große, also gestern, am gestrigen Tage war ja sowohl in Sachsen als auch in Thüringen waren Landtagswahlen, die mit großer Spannung erwartet wurden. Wir haben beide das Glück, Tilman in Berlin, ich hier in Sachsen-Anhalt, dass wir keine Landtagswahlen hatten. Aber dieses Wahlergebnis war für uns beide, sagen wir mal, nicht überraschend, aber doch offensichtlich für Entsetzen sorgend.
Du siehst mich hier total entsetzt, ja, das ist klar. Aber du solltest nicht entsetzt sein, denn du hattest ja darauf schon gewettet. Ich hatte ja letztes Mal dich zu einer Wette herausgefordert und du sagtest dann mit Blick auf die Umfragen, ich halte das so, wie das hier ist, für gar nicht so unwahrscheinlich. Also Schabowski hätte es nicht besser sagen können.
Genau.
Und es stimmte ja sogar, also die Umfragen hatten in dem Fall quasi recht, plus ich hatte allerdings prognostiziert, dass der Solingen-Effekt nochmal obendrauf packt bei der AfD und das war zumindest in Thüringen auch der Fall.
Naja, es waren 2%. Ich muss dazu sagen, dass ich durch den Solingen-Effekt, also offensichtlich scheint das maximale Wählerpotenzial zu sein. Also es war ja, es stand ja für die AfD wirklich günstiger, also noch günstiger für die AfD hätte es ja nicht stehen können. Und sie haben trotzdem, das ist ja jetzt mit sehr großen Anführungszeichen, nur 32% in Thüringen erreicht. Also vielleicht ist das wirklich das Ende der Fahnenstange.
Ja, wobei, also es gab ja schon mal, also dieses Jenseits der 30, ich erinnere daran, dass die AfD ja bei Bundestagswahlen, wo man gar nicht so genau auf die einzelnen Länder guckt, schon mal, 2017 war sie 26,9 in Sachsen. Also eigentlich auch, also 2017 schon auf dem Stand war, dass sie ja ein Viertel, über ein Viertel bis unter ein Drittel der Stimmen bekommt. Und ja, das mag schon sein, dass es nicht weiter nach oben geht, weil es eben, zur AfD hat halt jeder eine klare Meinung. Ich wähle die oder ich wähle die nicht.
Genau.
Und wenn man jetzt sagt, radikal. CDU oder so, ja, wähle ich vielleicht mal so oder genau. Nicht.
Also sagen wir mal so, wer CDU wählt, der könnte vielleicht auch irgendwann mal Grüne wählen oder mal SPD wählen oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass er Linkspartei wählt. Aber wer AfD wählt, hat eben früher entweder mal CDU gewählt oder Linkspartei.
Ja, naja, oder alle anderen Parteien.
Die
Wählerwanderung zeigt ja eindeutige Zahlen von allen Parteien.
Ja, aber das sind ja, also von den Grünen zum Beispiel zur AfD, das ist ja am geringsten.
Ja, aber es kommt eben auch vor und Wählerwanderung, wobei Wählerwanderungen auch immer netto sind, das heißt, einige könnten ja sogar zurückwandern, aber die würde man gar nicht in dem Strom der Gegenwanderer dann gar nicht oder werden abgezogen. Insofern, ist ja immer so, dass eine Partei, die natürlich mit hoher, also mit Erdrutschsieg gewinnt oder sozusagen hohe Prozentzahl hinzugewinnt, dass die eigentlich meistens von allen anderen Parteien was bekommt.
Wenn wir vielleicht mal ganz kurz, ihr werdet uns jetzt damit weiter beschäftigen, ganz kurz mal auf die lustigen Aspekte dieser Landtagswahl. Ich habe ja doch ein kleines Tränchen im Knopfloch gehabt, als ich das Wahlergebnis der FDP gesehen habe. Das konnte man ja nicht ahnen, weil ja die FDP in den Prognosen, also vor allem in den Umfragen vorher, gar nicht berücksichtigt wurde. Die wurden ja wahrscheinlich nicht mal mehr unter Sonstige geführt, weil die weit unter 2% lagen.
Nicht mal mehr, genau. Die sonstige Minus-FDP wurden extra ausgewiesen.
So,
die FDP sozusagen... war so eine Zahl, die dann so vielleicht verpixelt war, weil es einfach gar nicht existierte, ja.
Genau, weil nämlich die unterhalb der sogenannten Fehlertoleranz, weil ungefähr 2% ist ja bei Umfragen immer die Fehlertoleranz und da lag die FDP ist quasi die eine einzige Fehlertoleranz.
Ah, die hätten auch, du meinst, die hätten auch minus 1% kriegen können, wenn sie bei 1%...
Theoretisch ja.
Okay, ja. Genau, also bei der, auch im Fernsehen, dann bei der 18-Uhr-Prognose war zumindest in Sachsen, wurde die FDP von der ARD gar nicht gezeigt. Auch nicht in den Hochrechnungen, nur beim Endergebnis.
Genau.
Und in Thüringen wurde sie aber gezeigt, weil sie da eben ein bisschen besser dasteht mit 1,1.
Das ist ja fast schon
radikal. Und in Sachsen tatsächlich 0,9, das ist Allzeitrekord. Also der bisherige Rekord war 1,1. in Sachsen und Thüringen 1999 und das ist jetzt aber untertroffen worden, ja.
Und so viel mal zum Thema Politikergesülze. Ich habe ja Dr. Lydia Hüskens, die ja unsere Ministerin für digitale Weiterentwicklung oder wie immer das auch heißt, hier und sagt, ich weiß nicht genau, wie es heißt.
Die Ministerien könnten echt mal so in so einem Poetry Slam oder die Bundesländer in so einem Poetry Slam gegeneinander antreten, wo sie sich ihre Ministeriumsnamen vorlesen.
Genau.
Und da würde wahrscheinlich, da hätte jedes Bundesland gute Chancen, also gleichwertig.
Naja, Hessen, du hast halt.
Aber digitale Weiterentwicklung ist eigentlich falsch, weil man müsste digitale Entwicklung überhaupt mal machen. Also
ich glaube, so heißt das auch. Also, pass auf, ich habe mir das jetzt, ich weiß nicht genau, ich könnte jetzt nachgucken, aber irgendwie so heißt das. Ist auch völlig egal. Ja. Weil, und Lydia Hüskens sagte auf jeden Fall, sagte dann heute so in der Zeitung, nein, es stand, dass sie gestern gesagt hätte, naja, das Wahlergebnis war schon schlecht und jetzt müssen wir unser Profil schärfen. Wo ich so dachte, genau, weil die FDP seit 3 Jahren dabei ist, ihr Profil zu schärfen, sinkt sie in den Umfragen immer weiter ab, weil sie nämlich der Streitvogel Nummer 1 in der Ampel ist und die Leute einfach die Schnauze voll von haben. Und wir wissen ja ganz genau, wenn wir etwas machen, was nicht funktioniert, müssen wir das unbedingt weiter so machen.
Ja, aber es ist, glaube ich, also so einfach ist es, glaube ich, nicht, denn als Partei richtet man sich im Wahlkampf immer an die eigenen Anhänger und an die, die es sein könnten. Das heißt, an die Sympathisanten und das sind dann eben nicht die Wähler zum Beispiel von Rot-Grün, die FDP als Hauptstreitvogel identifizieren, sondern, und das sind auch nicht die Mützenichs dieser Welt oder so, sondern es sind schon die Liberaldenkenden. Und aus deren Sicht müsste man argumentieren. Und ich glaube, dass auch die Wähler, auch das Wählerpotenzial, nicht nur die tatsächlichen Wähler, sondern auch die, die sich dann im letzten Moment dagegen entschieden haben, dass die das nicht so sehen, dass die FDP, also klar, aus Sicht von den restlichen über 90% sind sie vielleicht der Hauptstreitvogel, aber an 90% der Wähler richtet sich so eine Kleinpartei wie die FDP gar nicht.
Ja, aber es funktioniert ja nicht mal bei den 10% normales Wählerpotenzial, was sie eigentlich haben.
Ja.
Also ich sage mal so, ich glaube, die FDP hat eine Stammklientel in Deutschland von ungefähr 8%, würde ich sagen. Das ist so das, was definitiv eigentlich 6%, aber nicht mal mehr das haben sie geschafft. Selbst in den bundesweiten Prognosen liegen sie ja weit drunter. Gut, im Osten hat die FDP sowieso kein großes Stall. Es gibt ja eigentlich gab es immer nur eine Partei im Osten, die sowas wie Stammwähler hatte. Und das war die PDS. Also jetzt die Linkspartei. Aber auch das ist ja komplett vorbei.
Ja, nee, also bei der FDP ist ja so, dass sie in Sachsen jetzt bei 8 Wahlen seit 1990 eigentlich nur 3 Mal über 5% war. Und in Thüringen auch. Und unter anderem beim letzten Mal, ja 2019, war es ja diese absurde Wahl, wo sie am Ende 73 Stimmen mehr hatten als 5% und dadurch dann auch einen Kurzzeitministerpräsidenten von einem Tag bekamen.
War es nur ein Tag? War es eine Woche oder so?
Naja, es war genau genommen 4 Wochen, aber er trat, der Kemmerich trat nach einem Tag bereits zurück und war dadurch nur geschäftsführend im Amt. Das heißt, er hätte in dieser restlichen Zeit auch gar zum Beispiel gar keine neuen Minister ernennen können, wenn er welche gefunden hätte. Also er war, das ist ja so ein Zwischending, so zwischen Leben und Tod, also geschäftsführender Ministerpräsident ist ja der Bodo Ramelow, kann ja theoretisch bis 2029 geschäftsführender Ministerpräsident bleiben, wenn es jetzt sich schwierig gestaltet. Ne?
Da kommen wir gleich zu. Lustig, wenn man jetzt diese, wenn man sich so Statistiken anguckt, sagen wir mal Ministerpräsidenten von Thüringen.
Ja.
Da wird Sven Kemmerich trotzdem immer drin auftauchen.
Ich habe in welcher Zeitung war das? FAZ? Da haben sie es auch aufgelistet und da stand er nicht mit drin. Da steht, Bodo Ramelow seit 2014, was nicht stimmt.
Genau. Faktisch.
Aber, faktisch, genau. Also er war ja auch sein ganzes Kabinett in einer Person. Er war letztlich Minister für digitale Weiterentwicklung und für alles andere auch noch.
Und auch für Gedöns.
Ja, stimmt.
Okay, ich würde vorschlagen, wir wenden uns mal den Bundesländern einzeln zu. Ich habe jetzt hier, ich hoffe, ich habe die offizielle Landesamtsstatistiken.
Ja, das ist ja gefährlich diesmal, weil die auch selbst da nicht stimmten, wenn wir nach Sachsen schauen. Also es war so, morgens kam die Meldung, also bei das Wahlrecht.de, die verfolgen es ja auch alles in Echtzeit und berechnen es auch. Die hatten es zuerst öffentlich gemacht, dass das also dass die Sitzzuteilung nicht stimmte. Natürlich, das Ergebnis in Prozenten stimmte natürlich, oder muss man sich darauf verlassen, dass es stimmt. Genau. Aber die Umrechnung in Sitze, warum? Weil nämlich im letzten Jahr der Landtag von Sachsen die Zuteilungsmethode geändert hat. Früher galt das Dont-Verfahren und jetzt gilt Saint-Lagier-Schepers. Und das Dont bevorzugte eben die großen Parteien. Und Saint-Lagier-Schepers gilt eigentlich als das Gerechteste gegenüber großen und kleinen Parteien. Sodass also, und die hatten in ihrem Computer eben noch das von der letzten Wahl drin, dieses Berechnungsverfahren, und haben dadurch veröffentlicht, dass CDU und AfD, die beiden größten Parteien, jeweils einen Sitz zu viel hatten und SPD und Grüne einen zu wenig. Und das wurde dann aber tatsächlich amtlich auch korrigiert.
So, damit sind wir schon beim ganz interessanten Thema. Und zwar Punkt 1, die AfD hat keine Sperrminorität im Sächsischen Landtag, was sie bis dahin gehabt hätte. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Wichtigste.
Genau, also 40 von 120 Sitzen sind halt ganz genau ein Drittel. Und damit kann man mit, wenn alle anderen Abgeordneten anwesend sind und dagegen stimmen, dann sind die zwei Drittel, ja.
Genau, so. Es ist so, CDU stärkste Kraft mit 31,9%, dann die AfD mit 30,6%, BSW mit 11,8%, was erstaunlich wenig ist tatsächlich, SPD mit 7,3%, die haben ihr Ergebnis quasi gehalten. Also ich glaube so, das ist, muss man wirklich sagen, SPD...
Wobei, auch das, wenn Thüringen nicht wäre, wäre das das schlechteste Ergebnis der SPD-Geschichte, aber wir haben ja noch Thüringen mit 6,1. Also auch da
kommen wir gleich zu.
Können
aber
die
auch
immer
das
gucken.
Ist ja
SPD und FDP können quasi jeweils in die andere Landeshauptstadt gucken und sagen, Edge.
Genau. So, dann haben wir, und die Grünen mit 5,1%, was ich in einem Land wie Sachsen krass finde, aber ich glaube, das hat allein Leipzig geschafft. Also ich glaube, allein Leipzig hat es geschafft, die Grünen überhaupt in den Landtag zu heben.
Ja, die Grünen haben auch zwei Direktmandate in Leipzig bekommen.
Genau wie übrigens die nächste Partei, nämlich die Linkspartei, die mit 4,5 eigentlich aus dem Landtag rausgeflogen wäre, aber durch die zwei Direktmandate in Leipzig 6 und in Leipzig 2, glaube ich, oder so, das muss so, weiß ich nicht, Prenzlberg von Leipzig sein oder so. Die Grünen haben ja auch zwei Direktmandate. Also Leipzig, lustig ist, also Leipzig hat ja 6 Wahlkreise. Zwei davon an die Grünen, 2 an die Linkspartei und ich glaube, einer sogar an die AfD. Nee, an die AfD, oder? Doch, ich glaube, einer ist sogar an die AfD gegangen. Warte, wo haben wir es? Ich sehe jetzt, das ist jetzt gerade. Also, das ist Leipzig. Also Leipzig alleine hat es geschafft, dass sowohl die Grünen als auch die Linkspartei im Sächsischen Landtag vertreten sind. Weil in allen anderen Wahlkreisen, wenn ich das jetzt so grob überblicke, spielen beide Parteien keine Rolle mehr.
Ja, vielleicht noch in Dresden. Haben die so eine...
Na, warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich habe hier eine schöne Erststimme.
Aber wie gesagt, zwei Wahlkreise einzig und allein in Leipzig.
Naja, in Dresden 2 zum Beispiel, Linkspartei 8,1%.
Ja, oh, das ist jetzt nicht so viel.
Okay, ich nehme alles zurück. Grüne 36%. Da haben sie das Direktmandat auch
geholt. Aber das sind halt typische großstädtische, das wird ja auch, das wird, kommt ja den Grünen auch nicht abhanden, weil da ja dann durchaus Milieus wohnen, wo die Grünen einfach stabil sind.
Darf ich mal was Lustiges noch erzählen? Ich bin gerade in Dresden 7. Ja. Das ist so ein Außerhalbbezirk. CDU hat da das Direktmandat geholt. SPD, also die reden jetzt von der Erststimme, ja. Ist jetzt nicht besonders aussagekräftig, bis auf, es gibt hier eine Wählergruppe, die heißt Team Zastro.
Ja.
Das sagt ist der Holger frühere, Zastro noch was?
Genau, der frühere FDP-Vorsitzende von Sachsen.
Genau.
Und der
genau.
denkt, Mensch, am erfolgreichsten werde ich jetzt, wenn ich, der ist aber nicht als Landesliste angetreten, sondern nur in diesem oder weiß nicht, ob in anderen Wahlkreisen noch. Und das ist ja immer ein Erfolgsrezept, wenn man nur in einem Wahlkreis antritt.
Genau.
Team Zastro und ja.
So, auf jeden Fall, wenn wir jetzt nochmal aufs Gesamtwahlergebnis.
Übrigens, Sachsen. Apropos Wahlkreis, die Freien Wähler sind auch mit dabei, mit von der Partie.
Wie?
Weil sie auch einen Wahlkreis gewonnen haben. Sie allerdings nur einen. Das weiß ich jetzt nicht, aber bei einem bleibt sozusagen, also da gilt es nicht, dass die 5%-Hürde umschifft werden kann, sondern das ist dann nur dieser eine Wahlkreis und der wird dann auch nicht weiter, also der wird dann von den 120 abgezogen und nur die 119 Verbliebenen werden proportional verteilt. So ist quasi die, also das ist dann eben außerhalb der proportionalen Verteilung.
Aber dieser eine Sitz ist da.
Der
also
ist da. Genau. Also die Freien Wähler sind jetzt, glaube ich, insgesamt in mindestens 4 Landtagen, wenn ich das richtig überblicke. Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, ja, und jetzt in Sachsen.
Okay, aber mit nur einem Satz. Okay, aber gehen wir jetzt nochmal aufs Gesamtwahlergebnis zurück. Also ich finde das ja insofern ganz spannend, dass man dann halt sagen kann, okay, das wird jetzt schwierig mit der Regierungsbildung, weil dadurch, dass die Linkspartei jetzt reingerutscht ist, ich gucke mal, ob ich hier die Sitzverteilung irgendwo finde, heißt das ja im Prinzip, dass es mit der bisherigen Kenia-Koalition eigentlich nicht weitergehen kann.
Nee, das reicht nicht. Das sind nur 58 von 120. Und ja, wenn die Linkspartei es nicht reingeschafft hätte, dann hätte, oder nur mit einem Direktmandat, dann hätten sie wahrscheinlich 61 oder so gehabt. Das ist natürlich auch nicht so komfortabel, aber dann hätten sie bestimmt die Regierung fortgesetzt, also die sozusagen die verbliebenen Mitteparteien.
Naja, man weiß es nicht, weil zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist es ja so, nach der letzten Landtagswahl hätten theoretisch die große Koalition, also Schwarz-Rot, hätte eine Stimme Mehrheit im Landtag gehabt. Mhm. Aber Rainer Haseloff hat offensichtlich seiner eigenen CDU-Fraktion, also bei SPD brauchst du dir keine Sorgen machen, die 8 Leute, die da jetzt bei uns im Landtag sitzen, die sind handzahm, da passiert nichts. Ja? Mhm. Aber der hat offensichtlich seiner eigenen Fraktion mit 40 Sitzen nicht vertraut. Weswegen er die FDP, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, und ich hätte es anstelle der FDP nicht gemacht, aber gut, dass er die FDP quasi noch mit reingenommen hat, einfach um eine komfortablere Mehrheit zu haben. Weil ansonsten hätte im Prinzip sein damaliger noch Fraktionsvorsitzender, der ja inzwischen auch schon abgelöst wurde, sowas von einpeitschen müssen, dass es, weiß ich nicht, also das heißt, ich weiß nicht, ob...
Weißt du, und wenn dann noch eine entscheidende Sitzung ansteht und dann ist Gunnar, wie heißt der Landtagspräsident?
Gunnar Schellenberg.
Gunnar Schellenberg steht dann irgendwie, ist dann aus Versehen mal nicht im Landtagsplenum, sondern auf dem Balkon, weil wieder irgendein Konzert ist, weißt du, dann ist die Mehrheit futsch, das will man ja auch nicht.
So, und ich könnte mir vorstellen, dass das in Sachsen ähnlich läuft. Ich meine, es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, aber ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Gut, er hätte es wahrscheinlich machen müssen. Weil die einzige Alternative, die jetzt ist, zu sagen, wie die bisherige, also gut, du brauchst ja denn die Grünen nicht, also wahrscheinlich Schwarz-Rot und dann toleriert vom BSW oder sogar.
Nein, nicht toleriert. Genau, also das gibt dann, das wird sicherlich in so eine Regierung münden, CDU, BSW, SPD. Und dann muss man eben schauen, wie, ob überhaupt, oder ja, in welchem Wahlgang die Wahl stattfindet, sozusagen, ob alle den Kretschmer schon im ersten Wahlgang wählen. In Sachsen und Thüringen ist ja eigentlich immer schon üblich gewesen, dass es da Überraschungen gibt, negativer Art. Also auch die Vorgänger von Kretschmer, die wurden auch manchmal im zweiten Wahlgang erst gewählt, obwohl die Mehrheit da war. Ich glaube, da sind die dann, oder das ist ja dann auch wieder so ein Effekt, dann kann man sagen, oh, jetzt muss es aber klappen im zweiten oder noch schlimmer im dritten. Aber ja, das wird die einzige Möglichkeit sein. Und ich glaube auch, dass das klappt. Übrigens muss ich mich auch korrigieren. Ich habe beim vorletzten Mal gesagt, in Thüringen muss laut Verfassung die Regierungsbildung innerhalb einer bestimmten Frist abgeschlossen sein. Das hatte ich verwechselt. Da geht es um Sachsen. Also in Sachsen muss eine Regierung 4 Monate nach dem Zusammentritt des Landtags, der wiederum 30 Tage nach der Wahl sein muss, spätestens, also das bedeutet von jetzt ab ungefähr 5 Monate muss eine Regierung gebildet, also ein Ministerpräsident gewählt sein, sonst gilt der Landtag automatisch als aufgelöst. Also das würden sie sich bestimmt nicht,
Naja, du bist ja in Sachsen, haben wir ja den großen Vorteil, dass ja im Prinzip Michael Kretschmer Ehrenmitglied vom Bündnis Sarah Wagenknecht ist, zumindest genau, was seine Russland-Positionen betrifft. Also könnte ich mir schon vorstellen. Ich
meine, wie wär's denn, wenn wir also die sächsische SPD quasi die Leute da rausschmeißen und einfach Rolf Mütze, nicht Ralf Stegner, die übernehmen jetzt die sächsischen Landtagssitze der SPD und dann gibt's eine Pro-Putin-Koalition mit CDU, SPD und BSW. Nur mit den Idioten quasi aus allen, mit der Reste
naja,
aus allen
Moment, Parteien. Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass in der sächsischen SPD da auch nicht so weit her ist. Also,
zumindest
ich weiß nicht
in der Führungsspitze. Also ja. Petra Köpping ist, glaube ich, sehr normal.
Also fast schon Mensch.
Genau. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass, also das wäre doch mal eine Idee, dass man sagt, wir schreiben Sachsen einfach ab und dann kommen die dümmsten Idioten aus jeder Partei. Gut, das BSW braucht natürlich da gar nicht zu suchen, aber die CDU und SPD können ihre Leute da entsorgen. Und dann schauen wir Failed State und lassen einfach da...
Ja, wobei ich muss dazu sagen, das hatten wir ja schon mal 1990, dass die Westdeutschen ihre ganzen unfähigen Leute hier bei uns im Osten entsorgt haben. Ne?
Ja, das waren ja auch ganz große Geistesgrößen,
Gurkenkopf. Eben. So, mir geht es jetzt um was anderes. Ich glaube, bevor wir darüber reden, lass uns, weil Thüringen ist ja letztendlich die Konstellation irgendwie ähnlich. Lass uns mal ganz kurz nach Thüringen gucken. Da haben wir natürlich ein etwas anderes Wahlergebnis, weil da die Linkspartei tatsächlich immerhin noch, wenn ich jetzt hier das offizielle Ergebnis sehe, warte kurz, immerhin noch 13,1%, was krass ist, krass wenig, aber wenn man das jetzt mit Sachsen vergleicht, kann man sagen, 10% davon sind nicht Linksparteistimmen, sondern Bodo Ramelow-Stimmen.
Ja, Also in Thüringen waren sie ja grundsätzlich, bevor Ramelow kam, überhaupt nicht stark. Also Thüringen gehörte immer so zu den schwächeren PDS-Landesverbänden, zumindest in den 90er Jahren. Damals hatten sie bei der ersten Wahl, 1990, hatten sie sogar nur 9,7%. Das heißt, es war, glaube ich, die einzige Wahl in Ostdeutschland, wo sie unter 10 waren.
Also Sachsen-Anhalt waren es 16% damals und das war, aber da muss man natürlich dazu sagen, da haben die Leute nicht PDS gewählt, sondern SED.
Ja,
also
genau.
Das war 1990 noch so.
Aber das waren halt eigentlich in keinem Bundesland weniger als 10%, nur in Thüringen. Und erst dann, als es sozusagen dann unter Bernhard Vogel diese CDU so stark wurde und die SPD dann abkackte, entpuppte sich dann ab 99 die PDS damals als maßgebliche Oppositionspartei. Und erst dann, das war ja dann auch später die Zeit von Bodo Ramelow, es war so ein bisschen, ja, fast ein bisschen wie Zufall. Also Bodo Ramelow, könnte man sagen, ist sozusagen die Merkel der Linkspartei.
Genau. Und er hatte halt Glück, das ist der Zeitpunkt. Mhm. Und es, weil ich glaube, was bei Bodo Ramelow noch dazu kam, dass man sich darauf rausreden konnte, dass dadurch, dass Bodo Ramelow ja Wessi ist, dass er definitiv, also niemand konnte sagen, das ist ein alter SED.
Also ja, oder zumindest, also Stasi, das wäre genau. Ja, wenn das irgendwie rausgekommen wäre, dass da ein Führender jetzt in der Stasi war, das kam ja bis Jahrzehnte später, hätte es ja noch rauskommen können, aber bei ihm war es sehr unwahrscheinlich, weil er halt, also es gibt durchaus Wessis, die auch Stasi-Akten hatten oder Stasi-Mitarbeiter waren, aber das wirklich nur im extremen Einzelfall, aber nicht irgendein Hinterbänkler-Gewerkschafter aus Hessen, ja, das war ausgeschlossen. Insofern war das ein Glücksfall mit ihm und
das ist quasi der Kretschmann-Effekt, das muss man einfach sagen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob die Grünen heute noch in Baden-Württemberg, weil bei der nächsten Landtagswahl, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, weiß man schon was, ob Kretschmann nochmal antritt? Wurde sich da irgendwie schon geäußert oder macht es dann doch Cem Özdemir?
Eigentlich hat er gesagt, nein, aber es gibt noch keine Nachfolgeklärung und jetzt sind es ja auch nur noch anderthalb Jahre.
Ja. Also er müsste jetzt zurücktreten und seinen Nachfolger einarbeiten quasi. Aber das wird natürlich sein Koalitionspartner nicht mitmachen, weil die ja auch den Ministerpräsidenten nach der nächsten Landtagswahl wieder stellen wollen. Das ist ja dieses typische GroKo-Problem. Du kriegst ja, wenn du eine GroKo hast, und Schwarz-Grün in Baden-Württemberg ist eine GroKo, also das heißt, der Juniorpartner will selber Ministerpräsident werden. Also werden die natürlich alles dafür tun, dass der Ministerpräsident bis zur Wahl im Amt bleibt und erst dann, also quasi sein Nachfolger quasi antritt.
Das die einzige Möglichkeit wäre, dass er irgendwie stirbt oder todkrank ist, weil dann würde der Koalitionspartner so ein Spielchen nicht machen, sondern dann, also das ist ja 2017 in Schleswig-Holstein gewesen, auch SPD, CDU, und dann trat Erwin Sellering wegen einer Krebserkrankung zurück.
MacPom übrigens.
Genau, Entschuldigung, MacPom, ich habe es verwechselt. Da hätte man, wenn der einfach so gegangen wäre, hätte man gesagt, nee, Freundchen, so nicht.
Genau. Das Problem hatten wir ja jahrelang in Sachsen-Anhalt, weswegen Professor Böhmer ewig im Amt blieb. Und Rainer Haseloff ist jetzt nicht deswegen immer noch im Amt, sondern einfach, weil er der Meinung ist, nur er kann die AfD, also verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, was im Moment in Sachsen-Anhalt ja laut Umfragen auch so ist.
Ja.
Bloß mal so. Also wir können uns jetzt nicht über Sachsen und Thüringen lustig machen, weil die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt sind ähnlich.
Sind ähnlich, naja.
Also die Umfragewerte.
Jetzt schauen wir mal, was man in Thüringen tun kann, um naja, gut, eine Regierung hinzukriegen.
Also wir haben die hier wirklich erschreckend, die AfD mit 32,8%, ja, das ist wirklich
das erschreckend. Das ist absoluter Rekord bundesweit.
Genau. CDU mit 23,6%, ja. SPD mit 6,1% und das war's. Grüne raus, FDP raus, BSW halt noch mit 16%. Hätte ich gedacht, ist mehr. Die waren in Umfragen ja teilweise bis zu 19-20% dran. Die hätten theoretisch, also es gab Umfragen, wo die theoretisch die CDU überflügeln können. Da sind sie aber nur weit von entfernt.
Ja,
hier ist die einzige Option, die ich wirklich sehe, CDU-Ministerpräsident, SPD mit SPD noch dazu und dann mit dem BSW. Und selbst das wird knapp, ne? Die Linkspartei muss da auch noch irgendwie mitmogeln.
Genau, also das wird nicht gehen. Also CDU hat 23 Sitze, SPD 6, sind 29 und dann nochmal 15 vom BSW, sind genau 44, das ist genau die Hälfte. Das heißt, das geht nicht. Wenn eine Dreierkoalition nur möglich wäre, dann wäre es nur möglich mit der Linkspartei statt der SPD. Dann würde quasi CDU, BSW und Linkspartei.
Ja, ich möchte aber auf eins hinweisen. Und zwar, die können das machen. Und im dritten Wahlgang wird Mario Vogt dann auch Ministerpräsident, so hat es Bodo Ramelow ja auch geschafft. Dann haben wir aber die AfD und die Linkspartei in der Opposition. Und das heißt, ich möchte auf das Magdeburger Modell nochmal hinweisen, 1994, wo wir im Prinzip nur drei Parteien im Landtag hatten, nämlich, also, naja, die Grünen auch noch, aber das ist jetzt mal so, also wir hatten die SPD, toleriert von der PDS und als einzige Oppositionspartei die CDU. Mhm. So, die SPD regierte und im Prinzip mit der, so, es hätte niemals zu einem Streitpunkt kommen können, weil dann hätten sich nämlich PDS und CDU zusammentun müssen. Und ich glaube, dass in jeder Sachfrage AfD und Linkspartei nicht zusammenarbeiten werden. Das heißt, diese Nichtmehrheit, die Mario Vogt dann hat, was auf eine faktische Tolerierung der Linkspartei hinausläuft. Oder vielleicht macht auch das ein oder andere Gesetz mit der AfD zusammen, man weiß es nicht.
Ja,
aber es wird so eine Art Minderheitsregierung wahrscheinlich werden. Also
oder
maximal
genau, eine Art Tolerierung durch die Linkspartei. Oder, was der Professor Korte gestern im ZDF noch angedeutet hat, möglicherweise gibt es ja unter diesen jetzt 12 Hanseln, die da von der Linkspartei rumsitzen, möglicherweise gibt es ja da noch den einen oder anderen, der auch schon die Koffer gepackt hat und zum BSW wechseln will. Also diese Abspaltungsbewegung ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Auch im Bundestag gibt es ja Figuren, die in der Linksparteigruppe, die vielleicht auch noch gehen wollen. Gesine Lötzsch zum Beispiel scheint, hat sich zumindest sehr, sehr positiv gegenüber Putin geäußert.
Sören Pellmann zum Beispiel ist ja eigentlich nur damals das Direktmandat gelungen, weil ihm diese Sarah Wagenknecht-Nähe unterstellt wurde. Darum hat es mich sehr gewundert, dass er nicht gegangen ist.
Genau, und also das wäre dann natürlich, wenn man jetzt in den nächsten Wochen vor der Konstituierung des Landtags noch so ein oder zwei Leute da hat, und vielleicht gibt es auch Gespräche mit Einzelnen, die dafür bekannt sind vielleicht, aber das kann man, glaube ich, von außen nicht wissen. Also das, ob das, vielleicht wissen das irgendwelche ganz eingeweihten Landeskorrespondenten, aber das, ich meine, damit geht man nicht hausieren, wenn man seine Partei
verlassen will. Aber das wussten die ja vor der Wahl. Also wie gesagt, ich muss ja dazu sagen, beide Ergebnisse sind wenig überraschend. Es war völlig klar, dass es zu dieser Konstellation kommt und die werden ja im Vorfeld schon irgendwas vereinbart haben. Was ich halt total krass finde.
Oder man könnte natürlich auch sagen, dass einzelne linken Abgeordnete zur SPD wechseln und dadurch eben eine CDU-BSW-SPD-Regierung mit Mehrheit ermöglichen.
Das werden sie auch nicht machen.
Also das ist zumindest in der Bundesrepublik noch nicht vorgekommen, dass aus dem Grund der Stabilitätsmachung einer Koalition jemand dahin wechselte. Es gab immer Fraktionswechsel, aber dann eher wirklich unabhängig von, teilweise sogar zum Schaden von Koalitionen. Ich erinnere an Niedersachsen 2017, da ist die Koalition deswegen geplatzt, weil eine Person gegangen ist. Aber ja, würde ich einfach mal sagen, dass da wahrscheinlich eben auch, wie in Sachsen halt am wahrscheinlichsten ist, CDU, BSW und SPD, nur mit, wie du sagst, mit dieser Ehrenrunde über den dritten Wahlgang und dann irgendwie schauen, dass man da ordentlich immer mal wieder Mehrheiten hinkriegt.
Du liest doch so viel, du hast doch keine Freunde. Hast du schon irgendein Statement von Ramelow bekommen?
Na, gestern halt in der Berichterstattung im Fernsehen, aber er sagt, er würde schon seinen designierten Nachfolger Vogt, so muss man es ja sagen, dem nicht im Weg stehen und dem vielleicht auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da eine konstruktive Rolle spielt in der jetzigen Regierungsbildung, in irgendeiner Weise. Was auf so eine Tolerierung hindeutet.
So, jetzt lass uns noch mal ganz kurz, weil du benutzt ja so wie ich gerne Vaginalausdrücke benutzt du ja gerne Begriffe der, sagen wir mal, geistigen Minderbemitteltheit, um Politiker zu beschreiben oder politische Situationen. Jetzt sind wir in einer Situation, ich will jetzt nicht sagen, dass du AfD und BSW in einen Topf haust, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ich persönlich halte das BSW nicht für halb so gefährlich wie die AfD. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo in beiden Bundesländern das BSW sozusagen an der Regierung mit beteiligt werden wird. Was mir weniger Sorgen macht, als wenn die AfD sich beteiligen würde.
Naja, also die Frage ist halt, was haben die für ein Erpressungspotenzial bei Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen? Haben sie welches? Also in Thüringen hätten sie ja eine negative Mehrheit mit der AfD, in Sachsen nicht, aber sozusagen, das ist ja alles auch schwierig. Aber jetzt die Frage, haben sie die, also wenn sie jetzt damit dem Vogt damit drohen würden, mit der AfD zu koalieren, Kann man das glauben oder nicht? Also es ist ja nur dann eine Erpressung, wenn man sie auch glauben kann. Und wahrscheinlich haben sie das gar nicht, weil sie das sagen sie ja auch immer dazu. Sie wollen nicht mit der AfD regieren.
Also ich kenne ganz viele potenzielle BSW-WählerInnen, weil das tatsächlich ein Großteil der ehemaligen Linken, also das BSW wird von Leuten gewählt, die eine sehr ostdeutsche Mentalität haben. Das ist einfach so. Mhm. Ja, ich kenne auch 2, 3 PolitikerInnen, die, also zumindest noch nicht Mitglied, aber da irgendwie gibt es ja so einen Oberverbund, weil die ja noch nicht jeden aufnehmen und so. Menschen, die das BSW wählen, lehnen die AfD von Grund auf ab. Die haben zwar eine ähnliche, ja. Zielrichtung, rein ideologisch, also auch gegen Flüchtlinge und so, also, aber die sind nicht wirklich gegen Flüchtlinge, sondern das ist mehr so ein typisch ostdeutsches Unwohlsein. So, diese typische Abgehängtheit. Also das heißt, dieses gesamte Protestwählerpotenzial, was früher die Linkspartei gewählt hat und im Osten teilweise wirklich zur stärksten Kraft gemacht hat, viele von denen sind jetzt quasi beim BSW. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das BSW mit der AfD zusammenarbeitet, auch wenn da inhaltlich durchaus Überschneidungen sind, halte ich für das weiß auch jeder. Und Sarah Wagenknecht hat ja selber gesagt, sie tritt als Alternative zur Alternative. Ich weiß nicht, ob sie es so gesagt hat, aber sie hat ja selber gesagt, sie ist gefühlt eine Alternative zur AfD.
Von außen mag das absurd klingen, aber ich habe mich auch immer mal wieder mit Leuten unterhalten, die total von der AfD schockiert sind und dann im nächsten Satz sagen, ja, wir brauchen aber Frieden und dann wähle ich jetzt die Wagenknecht oder was auch immer. Genau. Also das kommt in deren Kopf, passt es wunderbar zusammen. In meinem nicht. In meinem würde ich sagen, dass...
Das ist halt also, AfD ohne Nazi.
Ja, aber das ist... Ja, es ist halt so eine intellektuelle Faulheit, wenn man sich nicht fragen lassen will, was soll denn kommen, wenn es so kommt, wie du es möchtest.
Tilman, was soll draus werden? Wenn du so rangehst, dann würde es in Deutschland wahrscheinlich bloß nur Grüne, SPD und vielleicht eine sehr kleine CDU geben. Wenn Wähler komplex denken würden.
Komplexes Denken, genau. Aber dieses Frieden, und es war ja auch im Wahlkampf, taucht ja immer wieder dieses Wort Frieden auf und es wurde fast immer dafür verwendet, für die Leute, die eigentlich den Frieden nicht wollen, zumindest keinen gerechten und dauerhaften Frieden, und nur das ist ja Frieden. Weil
ja, aber entschuldige, das ist nun mal Demokratie. Also der Erfinder der Demokratie, der große Aristoteles, was natürlich Quatsch ist, aber der hat als Erster halt die große, er hat die Demokratie total abgelehnt. Also dieses große Staatenmodell kennen wir alle noch aus dem Politik oder aus dem Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde, wie auch immer das bei euch heißt. Dieses große Modell für das Volk regieren, gegen das Volk regieren, einer regiert, einige regieren, alle regieren. Da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen. Und für das Volk, alle regieren, ist halt Demokratie. Und das hat Aristoteles aber abgelehnt. Für den war die Aristokratie, also einige wenige regieren für das Volk, wesentlich besser, weil er immer Angst vor der sogenannten Ochlokratie, nämlich der Pöbelherrschaft, hatte. Und das haben wir jetzt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Naja, gut, schon ein bisschen. Aber
Es sind die Ressentiments, die jetzt quasi in Thüringen die absolute Mehrheit haben. Das sind zwei Parteien, die nicht konstruktiv regieren wollen, sondern destruktiv. Die wollen, dass es bestimmten Menschengruppen schlechter geht, die sie ablehnen. Genau. Und da muss man sich als BSW nicht besser fühlen, nur weil man die... Also ich finde tatsächlich, das Thema Flüchtlinge ist ja jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch, ich glaube, die Chance besteht, dass man das differenzierter betrachtet als früher. Dass es nicht heißt gegen und für Flüchtlinge, sondern
Ich habe jetzt, habe ich heute in der Zeitung gelesen, ist ein Buch rausgekommen von irgendein Geschichtswissenschaftler, der ist rumgegangen, also der lebt in Brandenburg, in Luckenwalde, glaube ich, und der ist eigentlich promovierter Geschichtswissenschaftler, weil er sagt, er kommt aus dieser linksgrünen Bubble. So, also hat oben Berlin studiert, Prenzlberg, also das Übliche halt, ne? So wie wir halt, so linksgrün versiffte Zecken, so Scheiß halt, so.
Ja.
Ja. Und der ist aber raus und hat sich mit Menschen unterhalten und hat darüber ein Buch geschrieben. Es ist kein Roman, ist aber auch kein richtiges Sachbuch, so. Und hat darüber ein Buch geschrieben und über diese Landwirte, hat sich halt mit diesen Leuten unterhalten. Und er sagt, auf was er ganz wenig getroffen ist, ist Komplexlosigkeit. Das heißt, so doof scheinen die Menschen ja gar nicht zu sein. Aber was er auch sagte, wir in unserer Bubble, also er hat quasi mit Absicht also du unterhältst dich ja auch hauptsächlich mit Leuten, die eher deiner politischen Richtung entsprechen, weil wir ja auch wahrscheinlich nicht die Unterscheidung zwischen links und rechts, sondern zwischen kluger Politik und doofer Politik machen.
Ja.
Ja, und dadurch, Wir führen ja schon ziemlich Elite-Diskussionen. Das merkt man ja auch an der Hörerzahl unseres Podcasts.
Können wir eigentlich stolz drauf sein.
Genau. Uns hören nur kluge Menschen.
Bitte schreibt uns, wenn wir uns irren sollten, wenn ihr nicht klug seid, bitte schreibt uns.
Genau. Ich schwöre, apropos, da kommt auch nichts.
Apropos geschrieben, uns hat ein Kollege geschrieben.
Ein lieber Kollege.
Benjamin Eisenberg hat uns nämlich ein Bild geschickt aus dem Brandenburger Landtagswahlkampf, der ja in 3 Wochen relevant wird, und schrieb, was schrieb er? Krass, Tillmann tritt unter Pseudonym in Brandenburg an. Und hat ein Plakat des Linksparteispitzenkandidaten Sebastian Walter uns geschickt, das wir auch in die Shownotes hängen. Mhm. Ja, bildet euch mal eine Meinung. Also ich, genau. Mir ist das tatsächlich auch schon begegnet, dieses Plakat und dieser Typ, weil er ja ist ja der Vorsitzende, das heißt, den hat man schon mal gesehen. Also im Grunde, was sagst du, Sebastian?
Naja, also er hat eine Brille und einen Seitenscheitel. Im Prinzip könnte man dann auch sagen, du bist die Kopie von Philipp Amthor. Verstehst du, was ich meine? Also nur weil jemand eine Brille und einen Seitenscheitel hat, ist er ja noch lange nicht du.
Wer weiß, vielleicht tritt Philipp Amthor heimlich für die Linkspartei in Brandenburg an.
Das kann natürlich sein.
Das darf aber wirklich
niemand
wissen. Das ist dann wirklich geheim.
Ja, also ich finde, er sieht aus wie eine Mischung aus dir und Stefan Vogt. Grüße an Stefan, den einzigen Gast, den wir bis jetzt bei unserem Podcast mal hatten.
Ja.
Vielleicht sollten wir doch nochmal über Gäste reden, aber nicht jetzt. So. Jetzt gehen wir mal bitte auf die bundespolitische Bedeutung. Ja? Grüße an Benjamin, Dankeschön. Schreibt übrigens auch an luke@hengstmanns.de, wenn ihr irgendwas kommentiert wollt. Zum Beispiel, ob ihr dumm seid. Schreibt uns das ruhig mal. Ja? Jetzt noch mal ganz kurz zurück. So, jetzt haben wir dieses Ergebnis. Irgendwie werden die sich hinwursteln, ja, weil die da oben machen ja eh nur, was sie wollen, und die werden das hinkriegen. Und wir haben ja nur eins gelernt in der Zeit unseres Lebens, dass Landespolitik so einen Einfluss auf die Bundespolitik gar nicht hat. Landtagswahlen sind immer gute Schockstarren.
Aber ja, also nur wenn es ganz extrem wird, dann schon. Wir erinnern uns an vor 5 Jahren, und ich glaube, die Hoffnung von Markus Söder ist, dass der Merz jetzt die Karrenbauer macht. Dass also diese AfD-Debatte in der CDU losgeht und dann wird vielleicht irgendwas passieren in Thüringen oder auch in Sachsen, und dann muss Merz persönlich dahin reisen nach Erfurt und wird vor die Tür gesetzt, muss da warten, und dann machen sie das Gegenteil, und dann wäre im Grunde das Gleiche, oder dann müsste er vielleicht zurück. Ich glaube, dass der Söder aus dem Grund so deutlich eben jetzt gegen die AfD kann man sich ja immer positionieren, wenn man selber den größten Nazi der 80er Jahre im eigenen Kabinett hat, nämlich Hubert Aiwanger. Und wenn er gerade selber keine Wahl zu gewinnen oder zu verlieren hat. Also naja, ich glaube, der Söder reibt sich einfach jetzt die Hände.
Es gab ja eigentlich nur einen Kanzler, der nach einer Amtszeit nicht wieder, warte mal, jetzt muss ich mal gerade rechnen, Erhard war 3 Jahre und ist dann aber, also Erhard ist während der Amtszeit von Adenauer quasi, also nein, der Hälfte.
Ja, der ist in 2 verschiedenen Wahlperioden 3 Jahre lang dran gewesen, so kann man sagen.
Und Kiesinger hat die Wahl dann verloren, ne?
Genau, der war der Einzige, der keine Wahl als Kanzler gewonnen hat.
Also er hat eigentlich gewonnen, aber trotzdem, also er hat ja fast 48% oder so für die CDU damals geholt, also eigentlich fast die absolute Mehrheit, aber trotzdem hat Rot-Gelb sozusagen. Mhm. Also was ich damit sagen will, die Chance. Aber es wäre das erste Mal, dass ein Bundeskanzler ein gewählter Bundeskanzler nach einer Wahlperiode abgelöst werden würde. Das hatten wir noch nie.
Ja, das ist ungewöhnlich, dass das in Deutschland noch nie, also ich meine, es ist ja Normalfall.
Also selbst Gerhard Schröder
in fast allen anderen Ländern ist das ja Normalfall.
Genau. Und aber selbst Gerhard Schröder hat es ja 2002 geschafft, trotzdem nochmal eine zweite Amtszeit zu bekommen.
Die aber auch da war es bis 2 Monate vor der Wahl ganz unvorstellbar, dass er wiedergewählt werden würde, und es war ja dann auch sehr knapp.
Genau. Also aber die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland von der Union kommt, ist ja relativ groß. Und Söder hat ja damals, ich glaube, Söder hat damals mehr oder weniger mit Absicht verzichtet, ne?
Söder hat mit Absicht verzichtet, das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Nicht, nee, ich weiß nicht mehr. Also, wie hat es jemand wie Laschet geschafft, Kanzlerkandidat der Union zu werden?
Naja, Söder hat natürlich, wollte Laschet beschädigen. genau, größtmöglich beschädigen und hat deswegen so auch seinen Hut erst dann irgendwann in den Ring geworfen, als eigentlich, er wurde ja immer wieder gefragt, hat damit kokettiert und mein Platz ist in Bayern und so weiter, dieses ganze Geschwätz. Das heißt, man kann ihm ja grundsätzlich gar nichts glauben. Also ich stelle mir halt vor, wenn sich zum Beispiel Markus Söder und Sarah Wagenknecht unterhalten, wahrscheinlich sprechen die gegenseitig in solchen Codewörtern, dass sie immer das Gegenteil von dem sagen, was sie meinen und dann passt es wieder. Aber nein, mit einem normalen Menschen wie uns sollte man eigentlich, oder mit den Wählern sollte man eigentlich nicht so reden wie Markus Söder.
Also es ist ja quasi die vierte Metaebene, die er bedient.
So, und das wird jetzt auch wieder so sein, dieses Grins, auch wie er da saß mit diesem beschissenen Klobrillenbart. Ich finde, das geht gar nicht in diesem Sommerinterview. Der sah aus wie der letzte Prollo und dann so, oh ja, nicht mit den Grünen und nicht mit der AfD und lieber Friedrich Merz, mach mal was draus. Also das ist diese Selbstgewissheit, Selbstzufriedenheit und natürlich, man weiß jetzt schon, der wird im Wahlkampf nicht die Klappe halten können. Natürlich wird Merz der Kanzlerkandidat, weil es halt einfach die CDU aus dem letzten Mal gelernt hat, dass sie sich eben nicht vom Söder das nehmen lassen sollte. Und auch wenn Schäuble nicht mehr lebt, der dann quasi letztes Mal bei Armin Laschet ja der Ausschlaggebende war, der auch Laschet überzeugt hat, nicht aufzugeben. Also Merz als Kanzlerkandidat und Söder aber immer als sein größter Gegner im eigenen Laden. Und darauf freut er sich.
Die Chance, dass Markus Söder der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, ist nur da, wenn Merz jetzt nochmal richtig Scheiße baut.
Ich glaube nicht mal dann. Ich glaube, dann wird es in der CDU jemand anders. Aber ich halte es für ausgeschlossen. Also ich glaube, Friedrich Merz wird es schon machen. Auch. Und anscheinend jetzt auch in der nächsten Zeit, entweder vor oder direkt nach der Brandenburg-Wahl, wird er dann aufgestellt werden.
Naja, darum jetzt die Frage, was haben wir jetzt für Auswahl? Haben wir jetzt durch diese beiden Wahlen, die zwar ein erwartetes Ergebnis, aber durchaus trotzdem kein schönes haben, Auswirkungen auf die Bundespolitik? Ich glaube, nein.
Nee, also die Ampelkoalition ist natürlich abgestraft worden.
Aber das war ja klar.
Ist bei wie viel? Bei 12% oder so in beiden Ländern. Also das ist aber erwartet. Insofern, also wenn man was erwartet hat, dann ist es natürlich auch kein so schlimmes, hat es nicht so viel ganz tatsächliche tägliche Auswirkungen. Und ich glaube, das wird jetzt Business as usual. Man wartet Brandenburg ab. Das wird der SPD noch wieder ein bisschen Auftrieb geben.
Glaube ich auch.
Ja.
Also ich persönlich, also es wird kein Parteivorsitzender zurücktreten, es wird kein Minister zurücktreten, es wird keine Kabinettsumbildung geben, es wird keine Neuwahlen geben. Ich glaube, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann vermutlich erst im Herbst nächsten Jahres.
Genau. Das wäre auch mal was, dass man den Bundestag dann auflöst.
Genau.
Nee, also es gibt ja den Termin schon, zumindest wenn sich jetzt nichts dran ändert, gibt es ja den Termin, das ist der 28. September. Es war ja eigentlich seit Ende der 90er war es eigentlich immer der vierte Sonntag im September, mit einer Ausnahme 2005, die vorgezogene Wahl. Genau. Die hat man eine Woche früher gemacht, aber sonst war es immer der vierte. Und die haben ja sogar jetzt dann den Berlin-Marathon deswegen verschoben, weil sie sagen, also das ist immer am letzten Sonntag, was ja oft der vierte ist. Und dann haben sie aber gesagt, nee, 2025 machen wir es wann anders.
Genau. Schade für dich, ne?
Ja, ich wollte gern wieder doppelt Geld verdienen als Wahlhelfer. Einmal für die verkackte Wahl und dann nochmal für die Korrektur. Genau. Aber das wird nicht kommen.
Schade. Gut.
So, ich habe noch eine kleine Korrektur, beziehungsweise okay. nicht Korrektur, sondern Ergänzung. Zum letzten Mal, wir sprachen über Belgien, wo auch immer gerne eine Regierung gebildet wird. Das ist, glaube ich, das Hobby von Belgiern, Regierung zu bilden, weil nämlich die meiste Zeit befinden sich die Belgier in einem Status der Nicht-Regierung. Nein, das stimmt so auch nicht, aber tatsächlich Rekord ist bei 664 Tagen. Zwischen 2018 und 2020 war das der Rekord. Die hatten zwischendrin mal eine Regierung, wo sie gesagt haben, da wählen wir jetzt, weil da fing die Corona-Krise an, da haben wir gesagt, für 6 Monate wählen wir jetzt eine Übergangsministerpräsidentin, aber ausdrücklich nur für 6 Monate und dann ist wieder alles offen. Aber auch die Wahlen davor, also 2007, 2010, 2014 waren es jeweils mindestens 5 Monate und einmal sogar auch über ein Jahr. Also das ist dort wie so, ja, das ist ein bisschen wie Marathon. Eigentlich Dauerveranstaltung und Folklore und Weltkulturerbe, Regierungsbildung. So, das nur zur Konkretisierung, also 664 Tage Rekord, und ich glaube, das werden sie in Thüringen nicht erreichen. Das geht schneller.
Okay, super. Schön, dann hören wir uns Donnerstag, da wissen wir ja vielleicht schon ein bisschen mehr.
Ja.
Zu unserer ganz regulären Folge. Dann habe ich zum Abschluss bloß noch eine Frage. Wirst du nach England zu einem Oasis-Konzert fahren? Weißt du überhaupt, wer das ist?
Ich wollte jetzt gerade irgendeinen Witz mit Rudolf Hess machen. Der ist ja damals auch nach Großbritannien geflogen. Aber ich glaube, das passt hier einfach gar nicht. Mein Kopf ist gerade quasi abgedriftet. Aber der Oasis, ich glaube, die sollen sich mal schön, also Wiedervereinigung gern. Als Deutscher sage ich immer ja zu einer Wiedervereinigung, aber...
Ich persönlich finde das absolut affig, dass zwei Brüder auf der Bühne, aber ist jetzt ein anderes Thema. Bis dahin sage ich Don't Look Back in Anger, und wir hören uns am Mittwoch wieder. Tschüss, Tillmann.